HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Wir sind hier. Bayern ist eine Weltmarke. Bayern ist ein Premiumland. Und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies.
Willkommen, mein Landesvater.
Euer Majestät, wir sind sehr glücklich. Und nicht nur wir hier im Saal. Draußen im Hofgarten steht halb München und jubelt.
Ja, die Leute waren sehr zufrieden mit mir, Herr Hofers.
Wir schaffen es nicht nochmals, über 1 Million Menschen aufzunehmen.
Es muss doch möglich sein, ohne falsch zu regieren, ohne Lüge und Verrat und was einem die Leute sonst alles empfehlen.
Ich gebe jetzt gar nichts auf. Das haben Sie von mir nicht erwartet und ich von Ihnen nicht.
Es stärkt unsere Position nach allen Seiten hin. Bayern an der Seite Preußens. Ja. Es lässt sich in kurzen Worten gar nicht darstellen, welche Perspektiven sich da eröffnen.
Ja, die Perspektiven kenne ich unfalls.
Denn abgerechnet politisch wird am Ende über die Zahl der Flüchtlinge, meine Damen und Herren.
Ja, das mag so sein, aber noch müssen sich die Techniker in der Münchner Messe nicht mit dem Erscheinen der Majestät auseinandersetzen. Die kommt erst morgen zum Parteitag der CSU. Heute ging es darum, funktionieren die Scheinwerfer? Sind die Mikrofone in die richtigen Buchsen eingestöpselt? Und vor allem, stehen die richtigen Namen auf den Schildern vor den Gästen auf dem Podium? Das ist wichtig. Nicht, dass jemand einfach statt Seehofer Majestät draufschreibt oder gar aus Versehen das Namensschild von Angela Merkel platziert. Die Kanzlerin kommt nämlich nicht nach München. Zum ersten Mal in ihrer Amtszeit ist sie nicht Gast auf einem CSU-Parteitag. So wird der bayerische Ministerpräsident und Parteivorsitzende die Bühne für sich alleine haben. Ein Solo für Horst Seehofer und das gleich zweimal. Er redet morgen und am Samstag. Da kommt es dann also sehr auf Seehofer und seine Tagesform an. Hunderte Journalisten aus der gesamten Republik reisen an. Der Fernsehsender Phoenix überträgt morgen live ab 14 Uhr und wird mit gleich 3 Experten jede Redepassage sofort einer scharfen Exegese unterziehen. Ein großes Ding also, dieser CSU-Parteitag. Profi-Entertainer kennen diesen Druck. Sie auch, Helmut Schleich, als bayerischer Kabarettist. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie schnell spüren Sie denn bei einem Auftritt, jetzt habe ich mein Publikum? Entscheidet sich das in den ersten Minuten?
Häufig schon, ja. Es gibt natürlich auch die sogenannten Arbeitssiege, die man auch aus dem Sport kennt, wo man sich sein Publikum erarbeitet über eine längere Strecke. Das muss nicht schlecht sein, das kann auch sehr gut funktionieren. Aber natürlich gibt es diese Auftritte und das sind natürlich meistens die angenehmsten, wo du vom ersten Satz an merkst, die Leute sind bei dir und interessieren sich wirklich für das, was du ihnen mitgebracht hast.
Spüren Sie das als Solist auf der Bühne ganz körperlich, dass das Publikum unten mit Ihnen swingt, dass es ganz bei Ihnen ist?
Ja, man kann schon sagen, dass das auch ein gewisses körperliches Gefühl ist, wenn das Publikum einfach diese Konzentration von Anfang an hat, die berühmte Stecknadel, die man im Saal fallen hören kann, wenn die Leute einfach voll dabei sind. Es gibt ja ein Publikum, das in erster Linie Pointen konsumieren will, wenn es ins Kabarett geht, und es gibt Publikum, das große Lust dran hat, wirklich die Texte mitzudenken, die ich formuliert habe, die satirischen Texte. Und dieses Publikum ist natürlich immer das Publikum, das einmal auf der Bühne am meisten Kraft zurückgibt, weil es einem das Gefühl gibt, ich will hören, was du mir zu sagen hast und ich will wissen, wie du denkst.
Diese Kunst, Pointen richtig zu setzen, muss Horst Seehofer morgen natürlich auch bieten in der Münchner Messehalle. Das ist aber eine große Halle, viel schwerer zu bespielen als eine Kleinkunstbühne. Haben Sie einen Tipp?
Ja, das ist in der Tat eine sehr große Halle. Ich habe da auch schon mal gespielt bei der Freisprechungsfeier von den Handwerksmeistern Oberbayerns. In dieser Halle, denke ich, geht es einfach darum, sehr frontal sofort die Themen aufzugreifen und zu packen, auf die das Publikum wartet. Und das sind im Moment natürlich in erster Linie personalpolitische.
Ja, aber Seehofer hat doch auf dem CSU-Parteitag ein Heimspiel, das ist wie die Handwerker, vor denen Sie aufgetreten sind. Da sitzen CSU-Delegierte, die werden ihn doch nicht auflaufen lassen.
Ja, das wirkt immer so, dass man sagt, die CSU ist eine Truppe, die im Zweifelsfall Mann an Mann zusammensteht. Aber natürlich ist nicht alles eitel Sonnenschein. Gerade im Moment in der CSU gibt es schon auch gewisse regionale Verbände, die ihm es durchaus übel nehmen, dass er dem Söder jetzt indirekt oder man kann schon fast sagen direkt die Pistole auf die Brust gesetzt hat, indem er gesagt hat, wenn du hier in München Boss werden willst, musst du den Umweg über die Berliner Filiale nehmen. Und da gibt es gerade in der fränkischen CSU natürlich Verbände, die in dem Seehofer das übel nehmen. Dazu gibt es natürlich auch regionalpolitische Themen, wie zum Beispiel in Nordbayern das Thema der Stromtrassen oder im Münchner Umland das Thema der dritten Startbahn am Flughafen, wo sich viele CSU-Delegierte und viele CSU-Verbände mehr inhaltliche Klarheit vom Chef wohl schon länger wünschen. Und das sind so Dinge, die man auf dem CSU-Parteitag wahrscheinlich als Chef auch zu spüren kriegen kann. Wobei die Partei im Zweifelsfall ja wirklich erst einmal stärker rebelliert hat. Das war 83, als der Strauß den Milliardenkredit eingefädelt hat mit der DDR und danach vom Parteitag mit nur 70% wiedergewählt wurde, was in der CSU schon als Desaster gewertet wird.
Aber trotzdem muss Seehofer ab morgen richtig ran und der muss ja, so wie Sie als Entertainer auf der Kleinkunstbühne, seinen Text im Kopf haben.
Ich hoffe.
Ablesen allein wirkt ja hölzern. Ich weiß nicht, ob die CSU schon Teleprompter hat, so wie der amerikanische Präsident. Wie auch immer, Seehofer muss sich präsentieren und so als Perle seine Rede gerade einfallsreich von seinen Lippen. Kann der das?
Also sagen wir so, was den Seehofer im positiven Sinne auszeichnet, ist, dass er über Humor verfügt, dass er große Lust dran hat, mit der Unklarheit und mit der Neugier der Menschen zu spielen, sie aufs Eis, Glatteis zu führen. Schönes Beispiel, es gibt ja auch einen Vorsitzenden der CSU-Grundsatzkommission, der heißt Markus Blume, hat also denselben Vornamen wie der Söder und er hat in letzter Zeit große Freude dran, bei Bierzelt-Auftritten zu verkünden, dass Seehofer, Markus wird mein Nachfolger, und meint damit dann den Blume. Solche Dinge machen ihm großen Spaß. Andererseits, wer schon mal den politischen Aschermittwoch in Passau miterlebt hat, weiß, dass Seehofer ist nicht wirklich der geborene, glänzende Rhetoriker und Redner, der den Saal zu Begeisterungsstürmen hinreißen kann. Also insofern könnte es sein, dass die Reden, wie sie häufig beim Seehofer dann sind, kurz ausfallen.
Ja, so sieht's aber nicht aus. Er ist morgen dran und dann am Samstag nochmal. Sonntag ist Seehofer frei, da ist nämlich der Parteitag zu Ende. Also der muss schon. Helmut Schleich, besten Dank. Der bayerische Kabarettist kommt übrigens am 17. und 18. Dezember in die Frankfurter KESS mit seinem Programm Ehrlich. Und wer Helmut Schleich schon vorher sehen will, kann das ab Mitte November in Aschaffenburg tun. H2 der Tag. Solo für Seehofer, so haben wir diese Ausgabe vor dem morgigen CSU-Parteitag überschrieben. Nikolaus Neumeier schaut schon mal auf die Themen.
So etwas wie 2015 soll nicht wieder passieren. Weil sich Horst beim letzten Mal ziemlich uncharmant aufgeführt hat, beobachtet Angela das Treiben in München diesmal von sicherer Entfernung aus. Ein CSU-Parteitag ohne CDU-Vorsitzende, das ist ein Novum, aber auch kein Beinbruch. Außerdem ist Horst Seehofer wieder im Versöhnungsmodus. Als er vor kurzem mit Merkel bei einem offiziellen Anlass zusammentraf, nahm er sich wegen des verunglückten Parteitags 2015 selbst aufs Korn.
Und nun ist es so, dass bei einem ihrer letzten Auftritte in München ich anschließend lesen durfte, ich hätte zu lange geredet und ich hätte situationsunangemessen geredet. Nun will ich heute beweisen, dass ich auch zum Gegenteil in der Lage bin.
Beim Parteitag dürfte von Horst Seehofer kein böses Wort über Angela Merkel zu hören sein. Beide wollen ein weiteres Auseinanderdriften vermeiden und werden wohl auch im Streit um die Zuwanderung einen Weg zueinander finden. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller gab sich diese Woche bei einem Deutschlandkongress der Union in Bonn optimistisch.
Also die einen sagen Obergrenze, die CSU, und die anderen sagen Begrenzung der Zuwanderung. Und da sind wir ganz nah beieinander.
Die CSU will den Konflikt um die Flüchtlingspolitik beenden. Von einer Trennung von der CDU ist nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, man erwärmt sich wieder für Angela Merkel als Kanzlerkandidatin, auch Generalsekretär Andreas Scheuer.
Wir sehen als CSU, dass die Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende viele Schritte der Weiterentwicklung gemacht hat, die ja uns in eine gute Lage versetzen, dass wir auch viele Gemeinsamkeiten finden.
Die Energie soll nun auf die Wahlkämpfe und hiergegen ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis Landes gerichtet werden. In einem Leitantrag ist vom Kampf gegen die drohende Linksfront die Rede. Profilieren will sich die CSU auch mit einem klaren Kurs gegen den sogenannten politischen Islam. In einem Antrag heißt es, wir müssen ein Stoppschild gegen den kulturellen Dominanzanspruch des politischen Islam aufstellen. Das bedeutet, Christkindlmärkte sollen nicht kulturell neutral Winterfeste heißen. In Kantinen gibt es keinen Anlass, auf Schweinefleisch zu verzichten.
Dies ist kein Anti-Islam-Papier, sondern wir stehen zur Religionsfreiheit. Aber wir brauchen natürlich auch feste Regeln und alles, was sich entwickelt hin ins Extreme, das lehnen wir ab.
Die wichtigste aktuelle Herausforderung für Parteichef Seehofer ist die Bundespräsidentenwahl. Sie ist der Test, wie stark und einig die Unionsparteien wirklich sind.
Deshalb meine ich, dass es schon empfehlenswert ist, dass wir da eine Geschlossenheit und Normalität praktizieren.
Bleibt noch das Gerangel zwischen Seehofer und seinem Finanzminister Markus Söder. Der CSU-Chef hat mit Äußerungen, eventuell den Parteivorsitz abzugeben, eine Dynamik entfacht, die dazu führt, dass auf dem Parteitag der Gesprächsstoff nicht ausgehen wird.
Ich wäre bereit, mein Amt als Parteivorsitzender nächstes Jahr zur Verfügung zu stellen.
Nun redet die CSU darüber, wer demnächst die Koffer packen muss. Markus Söder hat das für sich kategorisch ausgeschlossen und sich damit in eine unglückliche Lage manövriert. Söder selbst weicht derzeit allen Fragen aus.
Also zu dem Thema ist wirklich alles gesagt. Und immer dann, wenn Horst Seehofer und ich eng zusammengearbeitet haben, dann war es auch für die CSU gut. Und ich habe vor, das genauso weiterzumachen.
Ganz nüchtern betrachtet wird es aber ein eher ruhiger Parteitag mit drei Seehofer-Reden und einer nicht so ganz erfreulichen Umfrage. Nach den Zahlen, die ein privater Fernsehsender erfragen ließ, käme die CSU in Bayern nur noch auf 44% und müsste sich wohl einen Koalitionspartner suchen.
Der König ging zum Jagen, es ist schon lange her, in seine schönen Berge, das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand und spürte, wie ganz wunderbar sein Herzeleid verschwand.
Ob Söder wohl am Parteitag so jodelt, wir werden's hören. Mit diesem morgen beginnenden Parteitag der CSU in München beschäftigt sich natürlich nicht nur diese Ausgabe des Tags. Die Hamburger Wochenzeitung schrieb in ihrer heute erschienenen Ausgabe, die Zeit, der CSU käme jetzt eine Schlüsselrolle gegen Rechtspopulisten zu und deshalb müsse die Bayernpartei ihren nationalen Einfluss ausweiten. Das hat Seehofer sicher sehr gerne gelesen. Genau das meint er nämlich auch. Der nächste Parteivorsitzende muss nach Berlin in die Regierung und dort richtig Dampf machen. Könnte er also Finanzminister Markus Söder nach Berlin verfrachten, dann hätte das für Seehofer viele Vorteile in München. Das Dumme ist nur, Söder will nicht und muss sich für diese Weigerung Rückendeckung holen. Das könnte er ab morgen bei seinen fränkischen CSU-Delegierten versuchen, falls die sich trauen. Wir haben Oliver Tubenauer in Nürnberg um eine Einschätzung gebeten. Stehen die Franken hinter dem Franken Söder wie ein Mann?
Der 49-jährige derzeitige bayerische Finanzminister gilt als ehrgeizig. Allerdings hat er nie ein großes Geheimnis daraus gemacht, dass er eigentlich Seehofers Nachfolger als bayerischer Landesvater anstrebt, auch wenn er es öffentlich meist anders verpackt.
Und in der Tat, ich habe einen großen Ehrgeiz. Wissen Sie welchen? Dass es noch besser wird, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das Verhältnis zwischen Seehofer und Söder gilt nicht gerade als einfach. Seehofer waren die Karriereambitionen Söders wohl nie ganz geheuer. Er hat Söder auch schon öffentlich als vom Ehrgeiz zerfressen kritisiert. Wenn Seehofer öffentlich über Söder spricht, schwingt oft eine gewisse Suffisanz mit.
Ich mache Fehler. Markus Söder macht Fehler. Ich gebe sie zu. Manchmal. Markus Söder gibt sie zu. Neuerdings.
Unumstritten ist Söder auch an der CSU-Basis nicht. Doch der Nürnberger hat eben auch Befürworter, die nun befürchten, dass Seehofer Söder auf elegante Weise wegloben möchte, an die Parteispitze, aber eben auch ins ferne Berlin.
Er weiß, dass er wahrscheinlich gegen Söder nicht mehr an kann.
Was er mit dem Söder macht, finde ich nicht richtig.
In seiner Heimatstadt Nürnberg zeigt sich Söder ausgesprochen präsent. Seit er Finanzminister ist, vergeht kaum eine Eröffnung oder Grundsteinlegung ohne ihn. Er ist derjenige, der Ministerien nach Nürnberg gebracht hat und Geld nach Franken bringt, sagen seine Befürworter. Doch so richtig aufzugehen scheint diese Strategie nicht. Bei den letzten Kommunalwahlen vor 2 Jahren zeigte sich Söder, der auch CSU-Bezirksvorsitzender ist, oft und gerne an der Seite des eigentlichen CSU-Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters. Doch die Wahl endete für die CSU verheerend. 2/3 der Wähler entschieden sich für Amtsinhaber Ulrich Mali von der SPD. Entsprechend gelassen geht Mali auch mit der Situation um.
Für ihn als Bezirksvorsitzender ist jeder Wahlerfolg der SPD in Nürnberg natürlich schrecklich, weil er dann von seinen anderen Bezirksvorsitzenden in der CSU wenigstens auf den Arm genommen wird oder gar Schlimmeres. Und insofern muss er es natürlich etwas kompetitiver sehen. Aber wenn am Ende wir beide zusammen für Nürnberg gute Sachen rausholen, dann ist es auch okay. Entscheidend ist in der Politik, wie schon Altkanzler Kohl sagte, was hinten rauskommt. Und deshalb sehe ich das völlig entspannt.
Bei allen parteipolitischen Differenzen zwischen Mali und Söder, dass vor allem das Ergebnis wichtig ist, scheint beiderseitige Überzeugung zu sein. So will sich Söder so weit vor den nächsten Wahlen auch noch nicht auf Personaldebatten einlassen. Nur wenn es um ihn selbst geht, legt er sich zumindest einigermaßen fest. Ambitionen nach Berlin zu gehen, hat er nicht.
Also wir haben ganz klar vereinbart, dass wir jetzt erst einmal inhaltliche Fragen klären müssen und dann Personalfragen. Man sieht auch an aktuellen Umfragen, die veröffentlicht werden, dass die Bürger das Thema Zuwanderung mehr als umtreibt und dass das bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist, wie der eine oder andere in Berlin denkt. Ganz im Gegenteil, die Bürger sind verunsichert und das merkt man auch in Umfragen. Und was mich persönlich betrifft, das habe ich schon mehrfach gesagt, da stehe ich auch zu meinem Wort dazu, da bin ich glaubwürdig und bin mit dem Land eng verwurzelt, bleibt natürlich da.
Was nun dazu führt, dass Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als künftiger CSU-Chef und möglicher Bundesinnenminister gehandelt wird. Doch Herrmann möchte sich an derartigen Spekulationen nicht beteiligen, jedenfalls noch nicht.
Wer also wird nächster Vorsitzender der CSU? Da richten sich ab morgen alle Scheinwerfer auf Seehofer. Morgen beginnt der Parteitag in München. Nikolaus Neumeier, Leiter der landespolitischen Redaktion im Bayerischen Rundfunk. Können Sie mich hören? Herr Neumeier? Er ist weg. Jetzt geht hier so ein bisschen was schief. Das macht nichts. Da spielen wir erstmal ein paar schöne Jodler.
Der König rief den Sänger und reichte ihm die Hand. Er lohnte ihn mit Silber, mit Gold und Diamant. Mein Freund, dir ist gelungen, den König zu erfreuen. Zum Dank soll deine Melodie der Königsjodler sein.
Schön ist es, trotzdem bleibt morgen in München ein Platz leer. Die Bundeskanzlerin kommt nicht. Das haben Seehofer und Merkel vorher so verabredet. Sie wollte sich ein Debakel wie im letzten Jahr ersparen. Da musste sie sich wegen ihrer Flüchtlingspolitik von Seehofer wie ein Schulmädchen auf der Bühne abkanzeln lassen. Aber dass sie erstmals nicht zu einem CSU-Parteitag reist, das muss politisch ja verkauft werden. Schließlich beginnt bald der Bundestagswahlkampf für die Union. Wie also haben sich die beiden auf eine Sprachregelung geeinigt? Verzichtet Seehofer auf Obergrenzen für Flüchtlinge? Aus Berlin Christoph Schelt.
Fast ein Jahr Streit wegen eines Wortes.
Obergrenze.
Wegen eines Wortes und der Art des Vortrags. Fast genau ein Jahr ist es her, dass Horst Seehofer die CDU-Vorsitzende schulmeisterte auf dem Parteitag seiner CSU.
Dass auch die Zustimmung der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben sind, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen.
Ja, okay, es gab schon noch ein paar Gründe mehr für Differenzen, aber dennoch. Die Obergrenze war und ist das Symbol für den Streit zwischen CDU und CSU. Die kleine Schwester aus Bayern wollte diese Grenze unbedingt. Das Asylrecht kenne keine Obergrenze, sagte die CDU-Vorsitzende immer wieder, schon vor einem Jahr.
Was wir in Deutschland nicht können,
Das ist einfach einseitig mal festlegen, wer kommt noch und wer kommt nicht.
Und so verhakten sich die schwierigen Schwestern in einem Streit über ein Wort, das zum Symbol der Flüchtlingspolitik wurde. Der Streit bestimmte das ganze Jahr. Kaum eine Pressekonferenz verging, bei der nicht danach gefragt wurde. Horst Seehofer schickte Beschwerdebriefe aus München nach Berlin. Die CSU drohte mit der Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft im Bundestag, mit einem eigenen Wahlkampf, zwischenzeitlich sogar mit Verfassungsklage. Ab dem Frühsommer versuchte man dann, sich wieder anzunähern. Eine Versöhnungsklausur in Potsdam sollte den Startschuss geben. Deutschlandkongresse sollten die Parteien über gemeinsame inhaltliche Arbeit wieder zueinander finden lassen. Und jetzt, da die Parteitage beider Schwestern vor der Tür stehen? Der Prozess der Annäherung verlaufe erfolgreich, heißt es in Parteikreisen. In 95% der Themen sei man sich programmatisch einig, sagte CDU-Vize Armin Laschet. Der Konflikt um die Obergrenze, der gehört wohl zu den verbliebenen 5% und wird so schnell auch nicht geklärt werden, auch wenn sich die meisten Beteiligten bemühen, das Wort nicht öfter in den Mund zu nehmen als nötig. So wie Bayerns Finanzminister Markus Söder.
Und deswegen ist der Grundgedanke, den wir haben, der sich mit der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland deckt, eine Zuwanderung zu begrenzen und die Integration einer deutschen Leitkultur auszurichten, natürlich Kernbestandteil der Arbeit und auch unseres Parteitages.
Beigelegt ist der Streit also keineswegs, nur eingefroren sozusagen. Beide Seiten haben sich anscheinend damit abgefunden, hängen das Thema tief und halten den Dissens aus, so wie CSU-Chef Horst Seehofer.
Wir hatten auch bei der letzten Wahl 2-3 Punkte, die standen in der CSU, im Bayernplan, aber nicht in der gemeinsamen Programmatik CDU-CSU.
Auf Bundesebene ist der Konflikt also sozusagen outgesourced. Beim Parteitag der CSU wird das Thema aber sicher wieder eine wichtige Rolle spielen, auch wenn das Wort selbst wohl nicht mehr ganz so häufig zu hören sein wird. Die CDU-Vorsitzende muss es sich jedenfalls nicht nochmal anhören. Angela Merkel ist zum ersten Mal in ihrer Kanzlerschaft nicht zu Gast.
Vom Dissens zum Konsens, so heißt das Stück, das die Union gerade aufzuführen versucht und das der morgen beginnende CSU-Parteitag keinesfalls vergeigen darf. Oskar Niedermayer, Parteienforscher an der FU Berlin. Die Kanzlerin kommt nicht nach München. Was sagt das über den Zustand der Union?
Ja, das sagt, dass bei der Union nicht alles zum Besten steht, aber dass man eben versuchen will, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. Denn man muss natürlich befürchten, dass nicht jeder Delegierte der CSU auf dem Parteitag sehr gut auf Merkel zu sprechen ist. Und es wäre ungut, wenn Merkel dann mit Buhrufen oder sowas empfangen würde.
Also, das wird sie nicht. Insofern ist sie auch nicht gekommen. Sie ist physisch abwendend, aber doch irgendwie da, denn die Union muss gemeinsam einen Bundestagswahlkampf zusammen absolvieren. Und der wird ja wahrscheinlich mit Merkel als Spitzenkandidatin sein. Also da muss ja Seehofer ab morgen auch für sie werben.
Ja, er muss es nicht unbedingt ab morgen tun, aber er muss es bald tun, das ist ganz klar. Denn ich denke, beide Parteien wissen natürlich, dass sie Bundestagswahlen nur gewinnen können bzw. gut abschneiden können, wenn sie das zusammen machen, wenn sie einen Wahlkampf zusammenführen. Und es deutet ja jetzt alles darauf hin, dass man das auch verstanden hat und dass man jetzt eben versucht, die inhaltlichen Differenzen, die ja immer noch da sind und die ja nicht wegzudiskutieren sind, wenigstens so weit zurückzuschrauben, dass man sagen kann, wir sind uns zwar nicht in allem einig, aber wir werden trotzdem eben einen gemeinsamen Wahlkampf führen.
Also wahrscheinlich wird's Merkel für die CDU, aber wer wird Spitzenkandidat der CSU? Seehofer will ja offenbar nicht, Söder soll es sein, der will nicht. Das klingt ziemlich heillos.
Naja, bei Seehofer weiß man ja nie, woran man wirklich ist. Und die letzten Wochen waren ja da ein Wechselbad. Was will er denn eigentlich? Was hat er vor? Wie sind seine strategischen Pläne? Ich glaube, wenn er merkt, dass es nicht anders geht, wird er doch selber einspringen. Und meiner Ansicht nach wäre das durchaus auch das Beste, wenn in einem gemeinsamen Wahlkampf Angela Merkel die Spitzenkandidatin der Union wäre, aber Seehofer eine wichtige bundespolitische Rolle spielen würde, um eben die konservative Seite der Wählerschaft auch abzudecken. Und das kann er eigentlich nur, wenn es deutlich wird, dass er nach der Wahl dann als gewichtiger Bundesminister dann auch in die Bundespolitik gehen wird.
Mhm.
Sieht momentan nicht danach aus. Früher sah es mal danach aus. Warten wir also mal ab, wie es dann letztendlich ausgeht.
Aber so ein Kurswechsel ist ja schon erstaunlich. Bislang galt ja das Mantra, Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt, das muss in einer Hand sein. Das soll jetzt nicht mehr gelten?
Ja, Seehofer hat ja selbst dieses Mantra verlassen, indem er gesagt hat, das muss nicht unbedingt so sein und das können auch eben zwei Personen sein. Da spielt natürlich durchaus auch die Rivalität mit Söder eine Rolle. Aber ich denke, ihm ist vor allen Dingen klar eben, dass es strategisch für die Union insgesamt für den Wahlsieg eben notwendig wäre, wenn ein Schwergewicht tatsächlich die CSU und ihre inhaltlichen Positionen dann eben auch auf der Bundesebene repräsentieren würde.
Und was ist eigentlich in Bayern wichtiger, die Bundestagswahl oder die Landtagswahl 2018? Man könnte ja vermuten, wenn die Union im Bund schlecht abschneidet, mobilisiert das in Bayern?
Ja, es ist immer so, dass für einen CSU-Politiker Bayern an die erste Stelle kommt. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Das ist dann natürlich noch viel wichtiger, wenn die Landtagswahl im Vorfeld oder kurz nach der Bundestagswahl stattfindet, was dies beim nächsten Mal ja nicht der Fall ist. Aber dennoch sind alle strategische Überlegungen, die Seehofer oder auch andere in der CSU anstellen, durchaus immer unter dem Gesichtspunkt zu sehen, was nützt uns das eben auch für Bayern, für die bayerischen Landtagswahlen.
Erläuterungen des Berliner Parteienforschers Oskar Niedermeier, besten Dank. Und wir gehen jetzt zu Nikolaus Neumeier vom Bayerischen Rundfunk. Ich hoffe, da klappt jetzt die Leitung. Herr Neumeier, können Sie mich hören?
Ja, guten Abend.
Super, guten Abend. Wir haben es gerade eben gehört und im Gespräch mit Oskar Niedermeier, dem Parteienforscher, schon angesprochen. Das ist schon eine Wolte für die CSU. Der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten, das gehörte ja bislang zusammen. Wie will denn Seehofer verkaufen? Nö, das ist jetzt nicht mehr so.
Ja, das ist etwas schwierig. Andererseits gibt es ja auch Beispiele in der CSU, bei denen es ganz gut funktioniert hat. Das war auch zuletzt bei Edmund Stoiber und Theo Weigel in den Anfangsjahren so. Theo Weigel, der Bundesfinanzminister und starke CSU-Chef, dann, als das nicht mehr ging, hat oder als Stoiber mächtiger werden wollte, hat er sich natürlich beide Ämter dann auch geholt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dies funktionieren würde, dass Seehofer das auch verkaufen kann bei seinen Anhängern. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung, wenn Markus Söder einen Spitzenposten übernimmt, dann würde er als der Alte immer noch darauf achten, dass hier die Dinge auch gerade in der Spur weiterlaufen. Denn Seehofers große Sorge ist ja, dass Söder, der grundsätzlich große Zustimmungswerte ja auch hat, bei einer echten Wahl so polarisieren könnte, dass die CSU einfach nicht die notwendigen Stimmen bekäme. Also das ist der Hintergrund und deswegen hat er angeboten, den Parteivorsitz abzugeben, ohne einen Namen zu nennen, aber natürlich wissen alle, er denkt hier an Söder und er bringt oder hat, glaube ich, eine Dynamik in diese ganze Geschichte hineingebracht, dass jetzt auch alle Söder-Gegner sagen, also Moment mal, wer hier Verantwortung übernehmen muss für die Partei, der muss jetzt schon springen, der kann sich nicht auf die sichere Bank Bayern setzen und darauf warten, dass ihm die Macht von alleine zufällt.
Ein schönes Lehrstück, aber was hat denn Söder jetzt überhaupt noch für Möglichkeiten? Der will ja, was jeder bayerische CSU-Delegierte sofort versteht, nicht umziehen von München nach Berlin, aber das allein wird ja als Argument nicht reichen.
Ich finde, Söder hat sich in eine Sackgasse manövriert mit einem kategorischen Nein, dass er nicht nach Berlin gehen wird. Hat er nämlich ja auch gesagt, ich bin so stark, auf mich läuft sowieso alles zu. Und ich glaube, dass die Parteimitglieder jetzt langsam zu überlegen beginnen und sagen, was ist das eigentlich für eine Position? Da sagt einer, nö, ich werde es ja sowieso werden. Da könnte er sich auch verrechnet haben. Das wird sicher ein Thema jetzt bei diesem Parteitag sein, kein offizielles natürlich, aber die 1000 Delegierten, die da zusammenkommen, da sind bei der CSU viele, die keine Funktionäre sind, die überzeugte Parteimitglieder sind, die werden jetzt schon sehr intensiv darüber nachdenken und auch beim Bier und bei Brotzeiten darüber sprechen, ob das eine Haltung ist, mit der man sich hier in der CSU präsentieren kann. Also ich glaube, Söder hat sich mit diesem kategorischen Nein schon etwas verrechnet und kommt eigentlich jetzt nur noch schwer darunter.
Gut, das eine ist die Personalie. Das andere ist ja, die CSU steht schon vom rechten Rand unter Druck. Die AfD macht sich auch in Bayern stark. In Umfragen sind die bei 10%. Das kann
fast, ja.
Ja, das kann noch mehr werden, wenn es schlecht läuft und vielleicht die Flüchtlingszahlen wieder steigen. Was hören Sie, wenn Sie mit CSU-Delegierten und Abgeordneten sprechen? Wie groß ist die Sorge, dass an diesem rechten Rand der CDU, der CSU wirklich viele Stimmen verloren gehen könnten?
Die ist schon groß, die Sorge. Allerdings habe ich so das Gefühl, wenn man zum Beispiel im Bayerischen Landtag mit der CSU-Fraktion spricht, die hatte das Selbstverständnis, sie sind so die Herzkammer, die das eigentliche Machtzentrum der CSU, dass hier manche das noch gar nicht so wirklich realisiert haben. Das ist ein Thema, das auf der Spitzenebene diskutiert wird, vor allem von Horst Seehofer. Der wird eigentlich nicht müde, um zu sagen, passt auf, das wird extrem schwierig. Und im Landtag regiert die CSU mit absoluter Mehrheit. Da sitzt schon der eine oder andere etwas behäbig in den Reihen und fragt sich, was soll denn die ganze Aufregung? Das wird ja sowieso werden. Das erklärt sich vielleicht ja auch damit, dass hier wieder Markus Söder, da kommt er wieder ins Spiel, natürlich auch etlichen schon manche Optionen auch in Aussicht gestellt hat, wenn er denn der große starke Mann werden würde bei der CSU, sodass hier viele noch ein bisschen sich einrichten auf diesen wohlig warmen Bänken der Regierungsfraktion. Ich denke, dass es eng werden wird in Bayern. Seehofer sieht das sehr genau. Die CSU wird nämlich verlieren, auch an die AfD, auch wenn hier sicher eine Wählerwanderung wohl stattfindet zwischen AfD und Freie Wähler, die sich alle positionieren wollen jetzt als die Parteien, die eigentlich nur die Fragen stellen, also die Methode AfD, alles hinterfragen, keine Antworten bieten. Da wird es schon eng werden für die CSU. Und darum, finde ich, hat Seehofer recht, wenn er sagt, die Bundestagswahl ist ganz entscheidend für die Landtagswahl. Und die Landtagswahl, das ist, glaube ich, anders, als es der Parteienforscher vorhin gesagt hat, ist wichtig für die CSU. Nein, wenn Bayern verloren geht für die CSU, ist der Nimbus weg. Der sättigt sich und speist sich eigentlich ausschließlich aus dieser Machtposition, die die CSU in Bayern hat.
Also versucht Seehofer jetzt wenigstens seine CSU auf ihn einzuschwören, auf sein Konzept. Es muss der Parteivorsitzende, wer immer es sein wird, nach Berlin und vielleicht auch ein bisschen auf die Realität hinweisen. Wie Sie es eben geschildert haben, es gibt im Landtag Leute, die sagen, oh, wir sind in der absoluten Mehrheit, mei, schauen wir mal, also die auch ein Stückchen aufzurütteln.
Absolut, also das war vielleicht vor 2 Wochen, das fand ich ganz interessant, da gab es eine Diskussion in der Landtagsfraktion ohne Seehofer, da haben die sich mal getraut, mal zu sagen, was sie denken. Ich habe anschließend einige Abgeordnete getroffen und mit denen gesprochen und die sagten dann schon auch, Seehofer hat hier eine Dynamik erst losgetreten, die gab es ja gar nicht. Also die CSU ist schon auch sehr hierarchisch, die diskutieren und werden sehr bissig, wenn es um wirklich die Macht geht, aber grundsätzlich blickt man mal auf den großen Vorsitzenden und der soll sagen, wo es lang geht. Und der hat es schon geschafft, hier ein Thema auch zu implementieren, zu sagen, denk mal darüber nach, was denn eigentlich passiert. Wir gewinnen nicht mehr automatisch, da müssen wir uns schon was einfallen lassen. Diese Dynamik hat Seehofer angestoßen. Das war wahrscheinlich auch der eigentliche Hintergrund. Ich denke auch, er weiß noch nicht so recht, wie das Ganze ausgehen wird, ob er wirklich in Bayern bleiben kann als Ministerpräsident bis 2018 oder ein bisschen länger oder ob er vielleicht doch nach Berlin gehen muss. Die Überlegungen gibt es schon in der CSU, die sagen, eigentlich ist es nur Seehofer, der dieses authentisch verkörpern kann, einem konservativen Wähler versichern. Hier wird darauf geachtet, dass konservative Politik in der Bundesregierung auch umgesetzt wird. Also da denke ich, weiß er selbst noch nicht genau, wie geht es aus, aber er musste diese Dynamik empfachen und das ist ihm sicher gelungen.
Und dann gibt's ja noch etwas. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er hatte, glaube ich, schon mal einen Herzinfarkt, jedenfalls Probleme körperlicher Art. Wird da unter den Delegierten hinter vorgehaltener Hand geredet? Kann der das physisch überhaupt noch?
Ja, natürlich ist das ein Thema. Also er hatte, da war er noch nicht Parteichef, keinen Herzinfarkt, sondern eine verschleppte Herzmuskelkrankheit, wäre fast gestorben und sagte aber auch, er ist ein Polit-Junkie und deswegen ist er auch so intensiv unterwegs. Aber es gab vielleicht zwei Vorfälle, einmal bei der Winterklausur in Wildbadkreuth, da hatte er einen kurzen Schwächeanfall, da kam der Notarzt, und bei der letzten Klausur der CSU-Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz hat er seine Rede im Sitzen gehalten, ja normalerweise kein Aufreger, aber die Abgeordneten haben darüber gesprochen und gesagt, packt er das wirklich, diesen Stress? Mein Gedanke war, vielleicht blickt er auch ein bisschen auf die SPD, wie die das damals gemacht hatten, Gerhard Schröder, Franz Müntefering, ja auch eine Teilung der Aufgaben, sicher auch, weil man vielleicht schlagkräftiger sein wollte, aber auch, weil auch ein gewisser Stress weggenommen wird. Und Seehofer fährt nicht gerne nach Berlin, er muss aber sehr oft dort sein. Also auch das könnte ein Grund sein, zu sagen, lasst mich hier den Ministerpräsidenten noch weitermachen und ich achte darauf, dass nichts anbrennt. Und ein Neuer muss hier wirklich in die Bütt und kann sich hier abarbeiten in Berlin.
Über eins müssen wir ganz zum Schluss noch reden. Welche Chancen hat Ilse Aigner? Es gibt ja noch eine Frau, die auf Plakaten sich bestimmt ganz hübsch machen würde, vor allen Dingen im Dirndl. Die ist aber aus dem Rennen raus.
Ja, jetzt könnte man sagen, auf Plakaten für die Trachtenkönigin, also sicher nicht mehr für den Ministerpräsidentenposten. Das war eigentlich relativ schnell klar. Natürlich als Vorsitzende des mächtigen Bezirks Oberbayern spielt sie theoretisch immer noch eine Rolle, aber auch die Oberbayern wissen, dass mit Ilse Aigner hier kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Ich sehe die überhaupt nicht mehr im Rennen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie entweder Fraktionsvorsitzende werden könnte, ist vielleicht auch wichtig, wenn Markus Söder doch in Bayern bleiben sollte, dann geht das, glaube ich, nicht in einer Regierung. Oder so etwas wie Landtagspräsidentin, noch etwas jung für jemand, der noch nicht mal 50 Jahre alt ist oder um die 50 gerade ist. Aber nicht mehr das Spitzenamt, auf keinen Fall.
Nikolaus Neumeier, Chef der landespolitischen Redaktion im Bayerischen Rundfunk. Besten Dank. Welche Talente die Bayern doch immer wieder hervorbringen. So wie vorhin Fred Faesel auf der Bühne, der so schön gejodelt hat. Oder eben diese Band, so ein Zugpferd, bräuchten sie auch in der CSU. Eines, das alle begeistert, alle mitnimmt, Liberale wie Konservative, und gegen jede Anfechtung des Populismus anjodelt. Sodass sowohl die Bischöfe zufrieden sind, wie die Grantler am Stammtisch. So einen gibt es in der CSU aber nicht. Stattdessen klingen manche CSU-Leute ganz ähnlich wie die AfD oder sogar Leute von der NPD. Ist das Zufall? Metin Fakioglu hat sich das näher angesehen.
In Umfragen erreicht die CSU in Bayern nur noch 45% und wäre auf einen Koalitionspartner angewiesen. Das Alleinstellungsmerkmal der Partei wäre verloren, was im Freistaat Bayern ein größeres politisches Erdbeben zur Folge hätte. 9% sagen die Meinungsumfragen derzeit für die AfD voraus. Und das, obwohl die Wortwahl in Bezug auf Flüchtlinge zwischen der AfD und der CSU mittlerweile fast identisch ist. Offensichtlich hat sich das aber für die CSU bisher nicht ausgezahlt. So geht's nicht weiter, muss sich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer gedacht haben. Er hat die Wortwahl noch einmal verschärft.
Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben.
Das ist also das Schlimmste, ein Senegalese, der sich integriert hat. Eine bewusste Zuspitzung sei das gewesen, erklärte Scheuer gegenüber dpa. Eine unmissverständliche Zuspitzung im Zusammenhang mit Afrikanern verwendet auch AfD-Rechtsaußen Björn Höcke gerne. Er hat es abgesehen auf den lebensbejahenden Afrikaner.
Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.
So eine offene rassistische Sprache kennt man sonst eigentlich von der NPD oder der DVU. Inzwischen aber ist die Sprache fast deckungsgleich. Wenn Höcke auf seiner Internetseite fragt, ob es nicht Völkermord sei, wenn ein gewachsenes Volk von 64,5 Millionen Deutschen multikulturalisiert werde, dann kennt man auch das von der NPD in fast gleicher Sprache. Hier ein Auszug des ehemaligen Parteichefs der NPD, Udo Pasteurs, in dem er sich vehement gegen multikulturelle Gesellschaften und Rassenmischung ausspricht.
Und das bedeutet eine Segregation der Völker und keine Integration. Und ich habe für mich, na klar, und unsere NPD sagt das ganz klar aus, Rassenmischung ist Völkermord.
Völkermord, wenn Menschen friedlich und multikulturell miteinander leben? Man könnte genauso gut auch der Meinung sein, solche Aussagen erfüllten den Tatbestand der Volksverhetzung. Pasteurs meint die Segregation im Sinne eines arischen Volkes ohne fremdes Blut. Ist das der Grund, warum wieder das Wörtchen völkisch benutzt werden solle, wie Frauke Petri von der AfD das fordert? Sie machen sich Sorgen um das Volk, um das deutsche Volk, genauer gesagt das vom Aussterben bedrohte Volk. Bemitleidenswertes Deutschland im Vergleich zu Syrien oder Afghanistan zum Beispiel, Originalton Höcke.
Vergessen wir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr.
Ob wirklich viele Deutsche derzeit so wie Höcke Syrer und Afghanen beneiden, deren Heimat von Zerstörung und Krieg bedroht ist?
Diese fast deckungsgleiche Sprache, die mag auf Einzelpersonen beschränkt sein, wirkt aber in der Summe auf das Publikum wie Dauerbeschuss. Und das hat Folgen. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit, mit Ralf Melzer von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin zu sprechen. Er und seine Leute untersuchen regelmäßig gesellschaftliche und politische Einstellungen bundesweit. Und ich wollte von ihm wissen, mit welchen Einstellungen zu Muslimen die CSU in Bayern zu tun hat.
Ja, die kürzlich vorgestellte Studie zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Bayern zeigt, dass in doch großen Teilen der Bevölkerung Vorurteile gegenüber Minderheiten bestehen und dass insbesondere ablehnende Haltungen gegenüber Muslimen weit verbreitet sind. In Bayern sind es mehr als die Hälfte der Befragten.
Was heißt denn das ablehnend eingestellt?
Ablehnend eingestellt heißt, dass über verschiedene sogenannte Items, also Aussagen zum Islam, Einstellungen ermittelt werden. Muslimfeindschaft, Islamfeindschaft ist eine Kategorie der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, mit der gemessen wird, ob und in welchem Ausmaße einzelnen Gruppen, in dem Fall jetzt also Muslimen, negative in der Regel Eigenschaften zugeordnet werden und dadurch eine Abwertung erfolgt. Das betrifft aber bei weitem nicht nur Muslimen, aber die Ergebnisse in Bayern dieser Minderheit gegenüber sind eben besonders auffällig gewesen.
Aber in Bayern war auch die Willkommenskultur am Münchner Hauptbahnhof im vergangenen September sehr ausgeprägt. Ändern sich also solche positiven Einstellungen so schnell binnen eines Jahres?
Nein, es ist keine Änderung, sondern es ist eine Parallelität. Wir haben es, und das zeigen auch unsere Untersuchungen seitens der Ebert-Stiftung bundesweit, momentan ist verstärkt zu tun mit einem Phänomen der Polarisierung. Das heißt, dass sich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gegenüberstehen, immer weniger auch miteinander gemeinsam haben. Und da steht sich eben ein Teil der Bevölkerung gegenüber, der, wie Sie es jetzt auch nochmal genannt haben, Willkommenskultur wirklich auch lebt und Hilfe anbietet und Menschen, die in Not sind, willkommen heißt. Und ein anderer Teil, der nur Feindseligkeit und Ablehnung diesen Menschen gegenüber artikuliert und sich abschotten möchte. Und insofern ist es keine Änderung, sondern ein Phänomen der gesellschaftlichen Polarisierung.
Bei diesen Gruppenuntersuchungen wird ja was gefragt? Also fragt man da, möchten Sie eine Moschee ums Eck bei sich haben? Sind Sie generell gegen den Zuzug von Muslimen oder wollen Sie nicht Muslime aus bestimmten Ländern haben? Was genau fragen Sie da ab, um zu dem Ergebnis zu kommen? Das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
Ja, ich kann Ihnen ja mal die beiden Items sagen, die wir in der bundesweiten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die wir am 21. November diesen Jahres vorstellen werden, zum Thema Muslimfeindschaft verwendet haben. Das sind zwei Aussagen. Die eine Aussage lautet, durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Zweite Aussage ist, Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Sie sehen daran schon, das sind Aussagen, die eben nicht eine sachliche Kritik an bestimmten Erscheinungsformen des Islam ausdrücken, die ja durchaus berechtigt ist, wie wir alle wissen, sondern die eben eine generelle Abwertung, eine generelle Ausgrenzung beinhaltet. Und so funktioniert das auch mit den anderen Dimensionen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Aussagen werden genannt und die Befragten haben dann auf einer vier- bzw. fünfstufigen Antwortskala die Möglichkeit, diese Aussage zuzustimmen oder diese Aussage nicht zuzustimmen. Und auf diese Art und Weise werden dann auch durch Grenzwerte, die ermittelt werden, Aussagen gebündelt und Haltungen gegenüber bestimmten Gruppen ermittelt.
Und in die Zahl gegossen, 56% der Bayern seien gegenüber Muslimen ablehnend eingestellt. Sind diese 56% jetzt alle Rechtsextremisten, die man politisch rechtsextremen Parteien zuordnen muss?
Nein, nicht unbedingt und schon gar nicht rechtsextremen Parteien zwangsläufig. Wir wissen seit langem aus der Einstellungsforschung, auch aus der Mittestudie der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass rechtsextreme Einstellungen auch nicht unbedingt rechtsextremes Wahlverhalten bedeuten. Und hier reden wir jetzt bei der Muslimfeindlichkeit über eine Facette von abwertendem Denken, das sich aber auch gegen andere Gruppen richten kann, auch gegen sozial schwache Gruppen, Wohnungslose, langzeitarbeitslose Menschen. Das heißt, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist ein, wenn man so will, differenzierteres Analysemodell mit einer partiellen Überlagerung auch zu den klassischen rechtsextremen Einstellungen, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, aber eben auch mit der Möglichkeit, subtilere, auf den ersten Blick softere Formen von Ausgrenzung und Abwertung zu messen. Denn diese Formen der Abwertung sind in der Regel die Einfallstore, dann auch für stärkere und schroffere Formen wie rassistisches Denken.
Und jetzt liegt in Bayern die AfD in Umfragen bei 10%. Die Zeit schreibt heute in einem Kommentar, wenn es eine Partei gäbe, die die AfD wirksam bekämpfen kann, dann sei das die CSU. Muss sie dann auch vor dem Hintergrund ihrer Studie nicht erst recht auf Obergrenzen für Flüchtlinge aus islamischen Ländern bestehen, um diese Leute an sich, an eine demokratische Partei zu binden?
Ich meine, nein. Ich glaube nicht, dass die CSU gut beraten ist, die AfD rechts zu überholen. Ich denke, die CSU sollte sich vielleicht eher auf klassische christliche Menschenbilder, Solidarität, Mitmenschlichkeit, Toleranz besinnen und nicht versuchen, mit taktischem Kalkül rechte Parolen zu übernehmen. Ein Blick in die angrenzenden europäischen Länder zeigt auch, dass das in aller Regel schief geht, wenn demokratisch-konservative Parteien versuchen, solche Inhalte zu übernehmen, zu kopieren, weil die Wähler meist nämlich dann spätestens mittelfristig das Original wählen und das zudem noch zu einer Stärkung, zur Salonfähigmachung solcher Parteien, sei es der Front National, sei es die FPÖ in Österreich oder eben im deutschen Falle auch die AfD ist. Das ist ein sehr gefährliches Spiel und hilft nur den Rechten und spielt ihnen in die Hände und ist unserer Meinung nach keine geeignete Methode, sozusagen demokratische Gemeinsamkeit aufzubauen und die Spalter aus dem rechten Lager, denen kein Spielraum und kein Sieg zuzugestehen.
Aber wenn Seehofer einen Antrag präsentiert, wir sind gegen den politischen Islam und wollen ihn bekämpfen, macht er da was falsch?
Ich kenne den Antrag jetzt nicht im Einzelnen, insofern kann ich nicht sagen, ob er da was mit diesem Antrag was falsch macht. Die Aussage an sich, den politischen Islam zu bekämpfen, natürlich vor allem den gewalttätigen terroristischen Dschihadismus, islamistischen Terror, das ist natürlich völlig unstrittig. Ich meine, wer wollte da widersprechen? Das ist nur eine völlig andere Sache, als zum Beispiel zu sagen, eine Obergrenze für muslimische Asylsuchende. Ich meine, wir haben ein individuelles Grundrecht auf Asyl im Grundgesetz und da ist die gebetsmühlenartige Wiederkehr einer Forderung nach einer Obergrenze eben nur ein populistisches Manöver, das klingt entschlossen, das klingt nach klarem Konzept, ist aber keine adäquate Antwort. Die Verhältnisse sind komplizierter. Es geht um weltweite Krisensituationen. Es geht um Migration als ein weltweites Phänomen. Und da sich einfach hinzustellen und zu sagen, mit einer Obergrenze lösen wir all diese Herausforderungen, das ist meiner Meinung nach populistisch und hilft der Sache nicht, sondern stärkt eher die Rechten.
Erläuterung von Ralf Melzer von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Ab morgen versucht die CSU auf ihrem Parteitag in München eine Linie zu finden. Und alle erwarten vom CSU-Chef, dass er sie vorgibt. Solo für Seehofer, so hieß diese Ausgabe des Tags. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.